Silas und Timotheus waren nach Thessalonich gekommen. Wir hatten es irgendwann schon mal angeschaut. Sie hatten in dieser Stadt in Mazedonien, in Nordgriechenland, drei Samstage in der jüdischen Synagoge gepredigt, hatten dort das Evangelium gesagt. Und als es nicht mehr weiterging, als man sie dort nicht mehr haben wollte, haben sie sich mit denen, die dann interessiert waren von den ersten drei Wochen, haben sie sich mit denen separat getroffen und haben ihnen weiter das Evangelium erklärt und haben ihnen etwas von Gott gesagt. Sie hatten in dieser Stadt und in diese Leute persönlich viel investiert. Sie waren aus Philippi nach Thessalonich gekommen. Und in Philippi hatten sie die Erfahrung gemacht, dass sie öffentlich ausgepeitscht wurden, also mit Stöcken geschlagen öffentlich, dass sie in ein Gefängnis geworfen wurden, in einen Stock gespannt, sodass man die ganze Nacht irgendwie Schmerzen hatte und nicht schlafen konnte. Und als sie jetzt in die nächste Stadt kamen, war das nicht ohne Ängste gewesen. Sie hatten ein ziemlich mulmiges Gefühl im Bauch und es hat sie Überwindung gekostet, dort wieder öffentlich aufzutreten, wieder dieses Risiko einzugehen, dass man so oder vielleicht noch heftiger mit ihnen umgehen würde. Es war ihnen nicht leicht gefallen, schreibt Paulus. Sie hatten dort die Härten einer Doppelbelastung auf sich genommen. Sie hatten nicht mehr unbedingt Geld in ihrer Reisekasse und mussten für ihren Lebensunterhalt, für ihr Essen, für das, was sie täglich brauchten, arbeiten. Und gleichzeitig haben sie versucht, viel Zeit zu investieren, das Evangelium zu verbreiten, mit Leuten zu reden, mit Leuten persönlich Gemeinschaft zu haben, in sie zu investieren. Und diese Doppelbelastung war kräftemäßig nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen. Sie hatten sich relativ schnell bei diesen Interessierten, die sich mit ihnen getroffen haben, auf tiefe persönliche Beziehungen eingelassen. Sie hatten sich emotional geöffnet mit dem ganzen Risiko, das damit verbunden ist. Wenn man sich öffnet, wenn man sich sehr persönlich in Menschen investiert und sie sich irgendwann dann doch abwenden oder vielleicht persönlich sogar gegen mich wenden, dann ist es mit tiefen emotionalen Schmerzen verbunden. Aber sie waren bereit, dieses Risiko einzugehen, weil diese Menschen waren ihnen sehr schnell ans Herz gewachsen und sie wollten ihnen nicht nur irgendwie, ja, ich sage euch das Evangelium, aber ich bleibe so ein bisschen innerlich auf Distanz und irgendwann bin ich wieder weg. Das wollten sie nicht. Sie wollten persönlich investieren, sie wollten sich einlassen auf diese Beziehung mit dem ganzen Risiko, mit den ganzen Sorgen, die das bedeutet. Also sie sind mit Ängsten gestartet vor Verfolgung, vor öffentlicher Beschämung. Sie haben viel investiert, weil sie gleichzeitig für ihren Lebensunterhalt arbeiten mussten und diese ganze Investition in Menschen und das Evangelium parallel bewältigen mussten. Sie haben sich persönlich investiert. Paulus sagt, wir waren wie Mütter für euch. Wir waren wie Mütter, die wirklich bereit sind, alles für ihre Kinder zu opfern, zu investieren. Die eigenen Interessen einfach zumindest für eine längere Zeit völlig zurückstellen. Und gleichzeitig waren wir wie Väter, die so gerne euch systematisch was beibringen wollten, etwas, was Bestand hat, etwas, was Nachhaltiges. Und die gleichzeitig eine Perspektive haben, was aus ihren Kindern mal werden kann. Das waren wir, als wir nach Thessalonich kamen. Das waren wir in diesen Monaten, die wir in eurer Mitte waren. Solche Leute waren wir. Und das schreibt Paulus in 1. Thessalonicher Kapitel 2 in den ersten 12 Versen. Und es war eine kurze Zusammenfassung. Das war, wie es anfing. Aber seinen Brief fängt er etwas anders an. Nicht chronologisch. Sein Brief fängt er damit an, was rausgekommen ist. Wie haben sie reagiert? Er erinnert sie daran in diesem Brief. Er versetzt sie zurück, auch in dieser Beziehung versetzt er sie nochmal zurück. In diese Zeit, als die Missionare noch da waren und die kurze Zeit, wie es danach weitergegangen ist, bevor er diesen Brief geschrieben hat. Und er fängt es an in Vers 2 mit Dank. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten unablässig. Er sagt, wir haben so viel Grund, auch heute noch im Rückblick, dankbar zu sein für das, was rausgekommen ist bei unserer Investition. Und wenn wir ab Vers 5 lesen in Kapitel 1 heute, dann werden wir sehen, wie Paulus das erlebt hat, wie er ihre Reaktion erlebt hat. Aber interessanterweise, nachdem wir dann Kapitel 2, Vers 1 bis 12, wie gesagt, so ein bisschen ihre Perspektive, ihre Investition beleuchtet hat, kommt er auf dieses Thema in Kapitel 2, ab Vers 13 nochmal zurück. Er fängt nochmal an. Und darum danken auch wir Gott unablässig dafür. Er kommt nochmals auf sein Thema von Kapitel 1 zurück. Und darum möchte ich mit euch so ein bisschen heute das parallel betrachten, zwei Abschnitte. Kapitel 1 hauptsächlich ab Vers 5 und Kapitel 2 ab Vers 13 bis 16. Weil er kommt immer wieder auf diese Gedanken zurück, die er im ersten Abschnitt schon mal entfaltet hat, im zweiten, und er ergänzt die oder manchmal baut er auch einen Kontrast auf zu dem, was im ersten Kapitel steht. Ich möchte hauptsächlich über drei Punkte reden. Und diese drei Punkte haben etwas damit zu tun, an was man erkennt, dass jemand sich wirklich bekehrt hat. Ich lese Kapitel 1, Vers 5. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, in großer Überzeugung. Wie ihr wisst, was wir unter euch waren, um euretwillen. Er sagt, als wir nach Thessalonich kamen, war das für uns sehr schnell was sehr Besonderes. Wir waren nicht da und wir hatten nie das Gefühl, als wir da waren, dass das, was wir sagen, nur menschliche Worte waren. Dass es nur Worte waren, die gesagt werden und irgendwie verhallen. Ich meine, es war schon besonders, wie sie hingekommen sind, oder? Paulus, Silas und Timotheus waren unterwegs gewesen im westlichen Asien und sie hatten eigentlich ganz andere Ziele. Sie wollten ursprünglich in die Provinz Asia, dort wo Ephesus liegt. Das war das Naheliegendste auf ihrem Weg von Osten nach Westen. Und Paulus sagt, wie immer der Heilige Geist das gemacht hat, er hat sie gehindert, dorthin zu kommen. Sie sind erst sehr, sehr viel später, ist Paulus nach Ephesus gekommen. Dann haben sie gesagt, okay, wenn Gott es nicht will, vielleicht will er uns weiter im Norden. Und sind sie nach Norden abgebogen, in Richtung auf das heutige Istanbul und das Schwarze Meer. Und Paulus hat gesagt, und der Heilige Geist hat uns gehindert. Wir hatten irgendwie die Sicherheit, in der Richtung geht es nicht weiter. Und dann waren sie, glaube ich, ziemlich verwirrt und sind irgendwie nach Westen gegangen, nach Troas, an die Küste. Troas war ein großer Hafen und man hat den Eindruck, als hätten sie gesagt, meine Güte, hier ist ein großer Hafen, das ganze Mittelmeer ist offen, Gott, alle unsere Pläne hast du zerschlagen, wo willst du uns haben? Und Paulus sagt dann, oder Lukas beschreibt es, dass Paulus dann einen Traum hatte, wo er einen mazedonischen Mann sieht, der sagt, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und wahrscheinlich hat er ihn irgendwie in der Tracht erkannt oder im Akzent, keine Ahnung. Und dann haben sie sich als Team zusammengesetzt und haben überlegt, war dieser Traum von Gott? Paulus hat es nicht einfach entschieden für das Team. Und Lukas schreibt, und wir haben geschlossen, dass Gott uns nach Mazedonien, also nach Nordgriechenland gerufen hat. Und sie sind dann mit dem Schiff rübergefahren. Und die erste Stadt, wo sie hinkamen, war Philippi. Aber wir müssen uns eins klar werden, Philippi war keine mazedonische Stadt. Philippi war eine römische Kolonie, die hauptsächlich mit römischen Soldaten im Ruhestand, mit römischen Veteranen besiedelt war. Und dort ist eine Gemeinde entstanden. Aber dann, als nächstes, sind sie nach Thessalonich gegangen. Und Thessalonich war die Hauptstadt von Mazedonien. Jetzt waren sie wirklich nicht nur geografisch, sondern auch von der Bevölkerung, von der Kultur in Mazedonien angekommen. Hier waren die mazedonischen Männer, von denen Paulus einen gesehen hatte im Traum. Und Paulus sagt, und als wir hierher kamen, war es irgendwie speziell. Das, was wir gesagt haben, waren nicht nur Worte, sondern da war Kraft. Wir haben gemerkt, dass Gott handelt, dass das, was wir sagen, dass es Auswirkungen hat auf die, die zuhören. Wir waren da im Heiligen Geist, haben wir gerade gelesen in Vers 5. Wir haben irgendwie gemerkt, dass der Heilige Geist wirkt an den Zuhörern. Und wir waren da in großer Gewissheit, in großer Überzeugung. Nicht nur in Überzeugung, dass wir das Evangelium haben, was die Menschen zur Rettung brauchen. Nicht nur die Überzeugung, dass Gott wirklich der wahre Gott ist. Nicht nur die Überzeugung, dass wir von Gott prinzipiell berufen sind, das Evangelium zu verkünden. Wir waren der großen Überzeugung, dass wir genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz sind. Und wenn wir jetzt einen kleinen Sprung machen, in diesen zweiten Abschnitt, wo ich gesagt habe, das ist oft parallel, Kapitel 2, Vers 13, schreibt Paulus, und darum danken auch wir Gott unablässig dafür, als ihr von uns das Wort der Botschaft Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Er sagt, wir hatten das Gefühl, es ist was Besonderes. Wir hatten das Gefühl, da wirkt wirklich der Gott in seiner Kraft, da ist wirklich der Heilige Geist am Wirken. Und wir können sagen, ja, das ist das, was wir erlebt haben. Es waren nicht nur Worte. Und ihr habt es nicht als Menschenworte aufgenommen, sondern ihr habt es als Gottes Wort aufgenommen. Das, was wir gesagt haben, war für euch nicht die Botschaft von irgendwelchen Juden, die eine Botschaft von einem Messias bringen, die irgendwo aus dem Osten gekommen sind. Es war für euch nicht unsere persönliche Ansicht, die wir hier verbreiten, sondern ihr habt es aufgenommen, als würde Gott selbst zu euch reden. Und vielleicht ist das der erste Punkt, woran man erkennt, dass Menschen sich wirklich bekehren, wenn sie das Wort Gottes wirklich als Wort Gottes aufnehmen und in ihrem Leben akzeptieren. Nicht nur die Kuschelworte, nicht nur, was es für einen netten Gott gibt, der alle Menschen liebt und alle Menschen im Himmel haben will, sondern auch die Worte, die am Anfang vielleicht wehtun, die man nicht gerne schluckt, wo sich entscheidet, ob ich es als Wort Gottes aufnehme oder als die Meinung von irgendjemand, dass ich wirklich Rettung brauche, dass ich wirklich Vergebung brauche, dass Gott Menschen sucht, die wirklich in seiner Nachfolge leben, die sich ihm zur Verfügung stellen. Paulus sagt, ihr habt es aufgenommen als Wort Gottes. Und das ist mein erster Punkt heute. Wirkliche Bekehrung erkennt man vielleicht daran, dass Menschen die Botschaft Gottes wirklich als Wort Gottes aufnehmen, in den angenehmen Seiten, aber auch in den manchmal vielleicht ein bisschen unangenehmen Seiten. Bleiben wir kurz in Kapitel 2. Zweiter Punkt. Vers 14. Denn, Geschwister, Ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch jene von den Juden. Paulus sagt, ihr seid in guter Gesellschaft. Vielleicht denkt ihr manchmal, warum haben wir es so schwer? Haben wir es nur so schwer, weil wir aus so einer ganz gottesfernen Gesellschaft kommen? Sind deswegen alle gegen uns, weil unsere Bekehrung so drastisch war, weil wir plötzlich so vieles nicht mehr mitmachen, weil wir plötzlich sagen, es gibt nur einen Gott und wir gehen nicht mehr mit, wenn sie zu irgendwelchen Götzenfesten gehen? Ist es vielleicht zu schwierig? Ist unser Schritt zu drastisch gewesen? Haben es Leute, die den jüdischen Hintergrund kommen, die schon immer an diesen Gott glauben und jetzt kommt nur der Messias Jesus dazu, haben die es irgendwie vielleicht einfacher als wir? Paulus sagt nein. Ihr gehört zu einer Gemeinschaft, zu dieser christlichen Gemeinschaft, die international ist und die interkulturell ist, aber die eins gemeinsam hat, dass es normal ist, dass man Druck bekommt von seiner Umgebung, die diesen Weg einfach nicht versteht, die diese Änderung nicht versteht, warum man plötzlich so anders ist, warum man plötzlich so andere Ziele hat, warum man vielleicht plötzlich auch Dinge ablehnt, die man vorher mitgemacht hat. Wisst ihr, wir haben das erlebt als Juden, wir haben das zu Hause erlebt. Unsere Volksgenossen sind genauso gegen uns, wie eure Volksgenossen, eure Familien, eure Kollegen, eure Nachbarn gegen euch sind und euren neuen Glauben. Das ist nichts, was ihr exklusiv habt. Das ist kein Leiden, das nur euch trifft. Und Paulus hatte auch das schon mal angesprochen in Kapitel 1, ich lese Vers 6. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal, also mit viel Widerstand, mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Leute, als wir zu euch gekommen sind, habt ihr gemerkt, dass wir als Missionare, wir mit dem Evangelium, dass wir direkt Widerstand bekommen haben. Wir sind nach 3 Wochen aus der jüdischen Synagoge rausgeflogen. Wir sind nach ein paar Monaten aus dieser Stadt rausgeflogen. Ihr habt gemerkt, das wird nicht einfach sein. Ihr habt es an uns beobachtet. Aber ihr habt auch gesehen, dass es uns den Einsatz wert war. Und dann habt ihr Jesus kennengelernt. Wir haben euch von ihm erzählt. Und ihr habt davon gehört, dass er gelitten hat, dass er Widerstand hatte zu seiner Zeit. Dass er letzten Endes umgebracht worden ist, weil er Menschen retten wollte. Und ihr habt gemerkt, dass es ihm das wert war, das in euch zu investieren. Ihr habt gemerkt, dass ihr uns viel wert seid. Wir waren bereit, unser Leben zu investieren, unser Wohlbefinden zu investieren. Ihr habt gehört von Jesus, dass es ihm Leiden wert war, euch zu retten und sein Wohlbefinden und sein Leben zu investieren. Und dann haben wir gemerkt und euch beobachtet, und wir waren nicht die Einzigen, die euch beobachtet haben, dass euer neuer Glaube euch das wert war. Dass euer neuer Herr euch das wert war, diesen Weg zu gehen, auf dem ihr es so viel schwerer hattet, als wenn ihr diesen Weg nicht gegangen wärt. Als wenn ihr weiter mitgeschwommen wärt. Alle Leute, die irgendwie sich mit diesem Thema beschäftigt haben, bei euch in Nordmazedonien oder irgendwo in Nordgriechenland, in Mazedonien oder irgendwo in Südgriechenland, in Athen oder Korinth, in Achaia. Sie reden alle davon. Wie konsequent ihr diesen Weg gegangen seid, trotz Widerstand, trotz realer Nachteile. Ihr seid allen Leuten in ganz Griechenland mit dieser Haltung und dieser Konsequenz zu Vorbildern geworden. Cool, oder? Und das ist der zweite Punkt. Der erste Punkt, eine echte Bekehrung, sieht man daran, dass Menschen das Wort Gottes als Wort von Gott, als Wort Gottes ernst nehmen. Und der zweite Punkt, das ist ein Punkt, auf den Paulus mehrmals in seinen Briefen zurückkommt. Eine echte Bekehrung zeigt sich dort, wo Widerstand ist, wo es schwierig ist und wo die Menschen trotzdem dabei bleiben. Römer 5, sagt Paulus, wir freuen uns über die Trübsale. Warum? Weil die Trübsale Ausharren bewirken, die Ausharren aber Hoffnung. Wenn wir Trübsale haben und die durchhalten, dann wächst in uns die Überzeugung, in uns selbst die Überzeugung. Und wir haben ja manchmal Selbstzweifel. Ich habe es in meiner Einleitung gesagt, wie es mir gegangen ist als Jugendlicher. Ist meine Bekehrung echt? Und wenn ich sehe, dass mein Glaube Schwierigkeiten durchhält, Widerstand durchhält, dann wächst auch in mir eine Überzeugung, dass mein Glaube und meine Bekehrung wirklich echt ist. Und meine Umgebung, die das beobachtet, auch da wächst diese Überzeugung. Okay, das ist der zweite Punkt. Dritter Punkt. Lesen wir noch ein Stück weiter. Kapitel 2, Vers 15. Ihr habt das von euren Landsleuten erlitten, hat Paulus in Vers 14 gesagt, was auch die ersten Christen von den Juden gelitten haben. Die Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns durch Verfolgung weggetrieben haben. Und Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen sind, indem sie uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit diese gerettet werden. Er sagt, diese Juden haben Jesus verfolgt und umgebracht. Sie haben vorher schon die Propheten verfolgt und umgebracht. Und sie haben uns es waren letzten Endes die Juden, die uns aus Thessalonich vertrieben haben, die nicht wollten, dass wir euch Heiden, das Evangelium sagen. Sie wollten das verhindern. Kapitel 1, Vers 8. Was wollten sie verhindern? Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Wie krass, oder? Sie haben sich so radikal und konsequent bekehrt. Nicht nur, dass sie gesagt haben, boah, wir haben jetzt einen neuen Glauben und das gibt uns eine Eintrittskarte in den Himmel. Sondern sie haben sich bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Um Diener dieses Gottes zu werden. Meine Güte, überleg mal, Juden. Seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden sind sie die Einzigen, die diesem lebendigen und wahren Gott dienen. Und anstatt sich zu freuen, dass Menschen ihrem Gott dienen wollen, Menschen aus allen Nationen, sagt Paulus, versuchen sie das zu verhindern. Wenn man euch beobachtet, wie viel Ehre ihr diesem Gott macht, diesem Gott der Juden in Anführungszeichen, das müsste doch Begeisterung auslösen. Überall, sagt er, nicht nur in ganz Griechenland, sondern überall, wo ich hinkomme, reden die Menschen davon, wie ihr euch bekehrt habt. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Es kam ja nicht im Fernsehen. Die hatten in Thessalonich noch nicht mal einen YouTube-Kanal. Wie hat sich das überall rumgesprochen? Und wahrscheinlich hatte sich hauptsächlich zuerst über die Synagogen rumgesprochen, die sehr gut vernetzt waren. Die sagen, es hat sich überall verbreitet. Hier waren Leute bei uns, die haben sich für den Gott der Juden interessiert. Die waren über Jahre in der Synagoge. Es gab damals viele solche Leute. Die haben gesagt, wer glaubt heute noch an Zeus und Helena? Irgendein Gott, der ab und zu auf die Erde geht, sich als Stier verkleidet, um irgendwelche hübschen Frauen zu verführen. Ich meine, wer glaubt, dass da Götter rumhüpfen auf dem Olymp? Und sie haben einen wahren Gott gesucht und sind in die Synagoge gegangen, weil dieser Schöpfergott ihnen glaubwürdig vorkam. Und gerade von diesen Menschen, die nicht ursprünglich Juden waren, aber sich interessiert haben für diesen Gott, haben viele sich zu Jesus bekehrt, als diese Botschaft in die Synagogen kam. Und vielleicht durch diese Vernetzung ist es überall ausgebreitet worden. In Thessalonich sind Leute, die waren Jahre bei uns. Und jetzt folgen sie diesem Jesus. Jetzt sind sie Christen geworden, jetzt haben sie eine eigene Gemeinde angefangen und sie machen das so konsequent. Sie haben nicht nur einen neuen Glauben angenommen, sondern sie haben sich bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Paulus sagt, ich komme in Städte und ich muss das Evangelium nicht mal erklären, weil sie es rumgesprochen habt, wie ihr euch bekehrt habt, was ihr glaubt und wie ihr jetzt lebt. Wahnsinn. Und dann versuchen Juden, die sagen, sie glauben an denselben Gott, das zu verhindern. Und ihr erwartet seinen Sohn aus den Himmeln. Und das prägt euer Leben, das prägt unser Leben, oder? Wenn wir wirklich erwarten, dass Jesus irgendwann kommt, dann werden wir aufpassen, wie wir leben. Weil wir, wenn wir kommen und er erscheint, wollen wir uns nicht schämen müssen. Paulus sagt, das prägt euer Leben. Und das kriegen Menschen mit. Und das kriegen wir mit. Und vielleicht ist das der dritte Punkt, oder? An dem man erkennen kann, ob jemand sich wirklich bekehrt hat. Der erste Punkt war, er nimmt das Wort Gottes ernst, das Wort Gottes. Der zweite Punkt war, sein Glaube hält auch Widerstand und schwierige Phasen durch, wenn er echt ist. Und der dritte Punkt, echte Bekehrung führt dahin, dass Menschen nicht nur die Fahrkarte in den Himmel in die Hosentasche stecken und sagen, jetzt kann ich ja so weiterleben wie bisher, wenn ich einen freien Eintritt im Himmel habe, sondern die sich wirklich bekehren, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Drei spannende Punkte. Ich lese noch mal ein bisschen weiter vorne, weil ich das ausgelassen habe. Noch mal ab Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit, für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten, unablässig gedenkend eures Werkes des Glaubens. Er sagt, ihr tut Sachen in eurem Leben, die ihr ohne Glauben nicht tun würdet. Ihr tut Werke des Glaubens. Ihr tut Dinge, die ihr, wenn ihr nicht glauben würdet, nicht tun würdet. Und der Bemühungen der Liebe. Ihr liebt euren Gott, ihr liebt eure Geschwister. Und das Wort, was hier für Bemühungen steht, heißt wirklich harte, schwere, mühsame Arbeit. Er sagt, weil ihr Gott liebt, weil ihr eure Geschwister liebt, seid ihr bereit, wirklich Mühen auf euch zu nehmen, wie wir Mühen auf uns genommen haben, als wir nach Thessalonich kamen. Wir sind so dankbar, diesen Effekt eurer Bekehrung zu sehen. Und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn, unseren gemeinsamen Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Und ihr haltet viel durch, weil ihr eine Hoffnung habt, weil wir eine gemeinsame Hoffnung haben. Und wir beobachten das in eurem Leben. Wissend, Vers 4, von Gott, geliebte Geschwister, eure Auserwählung. Ihr würdet das alles selbst gar nicht hinbringen. Sondern offensichtlich hat Gott beschlossen, in eurem Leben zu handeln durch seinen Heiligen Geist. Offensichtlich hat er beschlossen, dass er mit euch etwas tun will. Und das ist so deutlich geworden. Und wir sind so dankbar, sagt Paulus. dass wir das sehen dürfen, dass eure Bekehrung wirklich echt ist. Vielleicht kann man gerettet sein ohne diese drei Punkte. Aber ohne diese drei Punkte wirst du nie sicher sein, dass du gerettet bist. Und ohne diese drei Punkte wird deine Umgebung nie sicher sein, dass du gerettet bist. Dass du das Wort Gottes ernst nimmst, dass dein Glaube auch Widerstand und schwierige Situationen durchhält. Und dass du nicht nur Rettung als Freifahrtschein in die Tasche steckst, sondern wirklich den Wunsch hast, das Bedürfnis hast, dem lebendigen Gott zu dienen. Nur so als Nebenbemerkung noch eine kleine Parallele aus diesen zwei Abschnitten. In Vers 16 habe ich noch weggelassen von Kapitel 2 ganz am Ende. Diese Juden, die euch verfolgen, sie machen ihre Sünden alle Zeit vollständig. Es ist, als würden sie Sünden sammeln, wie andere Leute früher Briefmarken gesammelt haben. Aber der Zorn Gottes ist völlig über sie gekommen. Gott ist zornig. Und dieser Zorn wird nicht mehr abzuwenden sein. Und parallel dazu, in dem anderen Abschnitt, in Kapitel 1, Vers 10, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Die, die euch verfolgen, für sie ist der Zorn nicht mehr abzuwenden. Aber Jesus ist der, der euch gerettet hat vor dem kommenden Zorn. Das ist cool. Ja, diese Punkte wollte ich euch mitgeben, weil ich glaube, sie waren Paulus wichtig. In dem Fall waren sie ihm wichtig, weil er so dankbar war, dass er all diese Dinge im Leben der Thessalonicher gesehen hat. Dass seine Investition nicht vergeblich war. Ja, und es ist schön, wenn wir gegenseitig und vielleicht auch in unserem Leben diese Punkte sehen. Und wenn sie nicht so deutlich sind und du nach wie vor nicht sicher bist, ob du wirklich gerettet bist, dann würde ich dir dieses Gebet ans Herz legen, dass du darum betest, dass der Herr dich dahin bringt, zu einer Bekehrung, die nicht nur vielleicht da ist, sondern eine Bekehrung, die sichtbar ist. Weil du das Wort Gottes ernst nimmst, weil dein Glaube sich bewährt und weil du wirklich den Wunsch hast, in deinem Leben dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Amen.